es war ganz schön, einfach weil letztes Mal war es so ein bisschen wie, wo wir stehen, oder? So mit dieser Sklavenmentalität. Ich mache jetzt heute keine Wiederholung, weil es ist, ich habe, mein Herz ist so voll, dass sonst wird es alles wieder zu lang und die Tendenz habe ich sowieso. Aber Sklavenmentalität und die Wüste, und es war recht überführend für mich auch, also es hat zu mir gesprochen, ich habe es mir nochmal angehört, ich weiß nicht, wer es sich nochmal angehört hat, aber also genau. Aber heute habe ich was auf dem Herzen, weil wir haben gemerkt irgendwie, ja, wir sind da irgendwie raus und diese Sklavenmentalität ist nicht mehr für uns. Aber dann ist die Frage, aber wer sind wir dann? Also die Wüste spricht ja von Leere, oder? Und von was, wo nichts ist mehr. Und durch diese Zeit mussten die Israeliten gehen. Aber die Frage ist, was kommt dann? Ne? Also es muss ja auch ein Ziel haben, auf was rauslaufen. Und ich habe heute ein paar extrem gute Botschaften für euch. Und mal kurz beten noch, dass Gott ein Wunder tut heute in unser aller Herzen. Weil das, um was es heute geht, ist das Allerwichtigste. Das ist die allerwichtigste Botschaft, das Allerwichtigste für uns, was wir wissen müssen. Worin wir gehen müssen. Und das Allerwichtigste, das ist nicht meine Beurteilung, aber ich finde es sehr wichtig. Und ja, Vater, ich bitte dich jetzt, oder ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir für dein Wort, dass es Kraft hat, unsere Seelen selig zu machen. Ich danke dir, Herr, dass es nie leer zurückkommt, so wie du es versprochen hast, dass es den Acker unseres Herzens tränkt und fruchtbar macht und das hervorbringt, was du möchtest, was dir wohlgefällt, wozu du es gesandt hast, Herr. Und ich danke dir, dass du das bewirken wirst, Heiliger Geist, so wie du es immer getan hast. Und ich bitte jetzt für mich um Freude und um deine Worte, das zu bringen, was du mir draufgelegt hast, Herr. Füll es mit Kraft und ja, lass es jeden, in jedem Herzen was verändern. Heute, in deinem mächtigen Namen, Jesus, und zu deiner Ehre. Amen. Es war schön, weil Gott mich hingeführt hat als Einstieg. Und ich dachte, oh Mann, das mit der Wüste, es war so herausfordernd und so und es hat so überführt und war es nicht so bedrückend und das habe ich auch noch drüber gesprochen irgendwie und so. Und Gott führt mich zu einer Stelle am Ende vom 5. Buch Mose, genau da, wo sie für die heutige Botschaft, da hat es schon gegeben, als Hinleitung für den heutigen Abend und sagt mir dadurch praktisch so, hey, es ist alles aus einem Guss, vertrau mir. Es war genau richtig. Und wir lesen jetzt zusammen, nur als Einstieg, das ist nur die Einleitung, ein paar Verse. Und ihr müsst euch vorstellen, die Wüstenwanderung vom Volk Israel ist vorbei. Jetzt geht's ins verheißene Land. Und genau darum geht's. Und das ist einfach der Einstieg und die Einleitung. Und ich bitte, jemand aus der guten Nachricht vorzulesen, der die denn da hat. Alex, machst du das? Und zwar 5. Mose. Kapitel 29 und es steht über dem Abend heute einfach und das ist noch nicht die Botschaft, aber 5. Mose 29 Vers 1 bis 6. Martin, vielleicht noch kurz?
5 bis 6.
Ja, genau.
Mose rief alle Israeliten zusammen und sagte zu ihnen: Ihr habt miterlebt, was der Herr in Ägypten getan hat, wie er den Pharao, seine Minister und das ganze Volk seine Macht spüren ließ. Mit eigenen Augen habt ihr gesehen, was für staunenerregende Wunder der Herr vollbracht hat und welche schrecklichen Plagen er über die Ägypter kommen ließ. Aber erst heute öffnet der Herr euch Augen, Ohren und Verstand für das, was damals geschehen ist.
Genau, das war's schon. Wisst ihr, heute, glaube ich, um was es heute gehen soll, versteht ihr das Bild? Raus aus Ägypten und das ist die Welt, unser altes Leben und so und was das bedeutet. Und heute, glaube ich, soll mit Gottes Hilfe und Gottes Gnade ein Augenöffnen sein für das, was wirklich passiert ist. Mit euch. Was wirklich passiert ist. Heute will der Herr die Augen öffnen. Für das, und es geht um Identität, für das, wer du bist. Okay? Das nur als Überleitung, und ich finde es so schön, dass dieser Vers am Ende vom 5. Mose steht, genau da, wo es ins verheißene Land geht. Und ich liebe den Herrn. Halleluja. Kann ich da mal ein Amen hören?
Amen.
Amen. Schön. Okay. Jetzt Identität. Ich versuche es knackig zu machen heute. Ich bitte, seid nachsichtig mit mir. Ich lerne. Wer sind wir? Das ist die Frage. Die Leute fahren nach Indien und machen ganz komische Sachen, um rauszufinden. Selbstfindungstrip so, ne? Sie nehmen sich selber mit, finden tun sie nichts, aber außer eine Menge Verwirrung meistens. Also ich habe das selber hinter mir, deswegen spreche ich da aus Erfahrung. Wer sind wir? Okay, ich steige mit was anderem ein. Den Gedanken, den ich jetzt sage, einfach zum Verständnis, auch, ist auch Teil der Einleitung sozusagen, und es ist ein Gedankenspiel, auf das ihr euch einlassen müsst. Ich habe das, das ist nicht meine Idee gewesen, ich habe das von C.S. Lewis, wer C.S. Lewis kennt, den schätze ich sehr, ein Mann, der Sachen wirklich zu Ende gedacht hat, der sich bekehrt hat, als er die Bibel versucht hat zu entkräften. Halleluja, und Gott war doch stärker, und das ist der Typ, der Narnia geschrieben hat und so. Aber diese Geschichtsbücher, also diese Märchenwelt, die sehr Parallelen hat zum Evangelium und wunderbar ist, und auch die Filme, schaut es euch an, ist sehr gut, aber es gibt andere Bücher von ihm noch, die nicht verpackt sind, und die sind sehr, sehr gut. Für den, der es mag, der ein bisschen, also dem sein Schatz viel im Verstand ist, ist das super halt. Also C.S. Lewis, ganz gewaltiger Mann. Okay, und der, aus dem Buch habe ich das, was ich jetzt sage. Ich möchte eine Frage in die Runde stellen. Was ist ein Gentleman? Sagt mal eure Assoziationen. Wenn jemand sagt, das ist ein Gentleman, an was denkt ihr? Einfach jetzt ungefiltert, keine wahren Antworten, es gibt keinen Preis und das ist auch keine Falle. Sagt einfach, was ihr denkt.
Mann im Anzug.
Mann im Anzug, okay. Gut gekleidet. Also.
Höflichkeit.
Höflichkeit. Zuvorkommend.
Gut aussehen.
Gut aussehen, ja, Mann. Sehr schön. Ja. So strahlen, ne? Ja, habe ich auch.
Hilfsbereit.
Ah, da ist das Haus des Herrn komplett.
Ach, meine Güte.
Hat Geburtstag.
Hat heute Geburtstag?
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Laura. Happy Birthday to you.
Okay. Okay. Also, ich habe gerade eine Frage gestellt nochmal. Und zwar, was ist ein Gentleman? Und wir haben gehört, ne? Höflich, zuvorkommend, gut aussehend. Hilfsbereit hatten wir. Was hast du gesagt?
Hilfsbereit.
Ja?
Frauenachtend.
Ja, es bezieht sich meistens auf Gentleman, auf Frauen, ne? Mann und Frau, Ding so. Gentleman, Frauen gegenüber, richtig? Genau, oft. Ist schon so. Okay, und jeder würde sagen, ja klar, das ist ein Gentleman, man könnte die Liste länger machen noch, ein paar Attribute finden, oder? Und genau, aber wisst ihr, eigentlich, und da hat es was mit unserer Sprache zu tun und wir können da sehr viel lernen, eigentlich hat es nichts mit einem Gentleman zu tun, erstmal. Nämlich, was das Wort eigentlich gesagt hat früher, als es aufgekommen ist, so 17, 18, 100, Anfang 1900, als das Wort entstanden ist, hat es eigentlich was ganz anderes gesagt. Seid ihr dabei? Hat es was ganz anderes gesagt. Das Wort Gentleman hat eigentlich was ganz anderes ausgesagt. Das Wort Gentleman hat ausgesagt, einen Mann, der eine bestimmte Anzahl oder Größe an Grundbesitz hat, ja, der einen bestimmten gesellschaftlichen Stand hat, Status, ja, also Rangordnung und so weiter, Kreise, und der ein bestimmtes Anzahl an Vermögen und familiären Hintergrund hat. Das sagt das Wort Gentleman eigentlich. Daher kommt es und das ist es. Aber wenn wir das Wort hören, hören wir, Was hören wir? Eigenschaften, richtig? Attribute. Aber merkt ihr, das ist ein Riesenunterschied. Ja, das ist ein Riesenunterschied, ob du von Eigenschaften redest, wenn du von einem Gentleman redest, oder das andere, wie würdet ihr das beschreiben, die Sachen, die ich gesagt habe?
Naja,
das, was ihn über außen definiert. Ja, es hat was, genau, schon, was ihn über außen definiert, aber wie soll ich sagen? Ja, genau. Ja, du hast recht, ne? Aber es geht eigentlich um was anderes. Das eine ist eine Identität, die er hat, und das andere ist ein Verhalten. Versteht ihr? Also das eine ist was er innehat, ein familiären Hintergrund, halt Landbesitz, Status, Ansehen und so weiter. Ja? Und das andere ist ein Verhalten. Jetzt würden wir sagen, weißt du, Landbesitz ist nicht so wichtig, wie zuvorkommend zu sein. Also es ist ein höherer Wert, zuvorkommend zu sein, und das ist richtig. Aber es geht eigentlich um was anderes. Unser Sprachgebrauch ist missverständlich. Bei einem Gentleman reden wir von Eigenschaften, aber das Wort sagt eigentlich etwas aus, was diese Person innehat. Und es geht, um was es geht, ist, dass wir uns fragen, wer sind wir? Dass wir uns fragen, wer sind wir? Und dann antwortet der ein oder andere vielleicht, Gottes Kinder. Richtig? Gottes Kinder. Was ist ein Kind Gottes? Das ist die Frage, versteht ihr? Und da passt dieser Vergleich. Was denken wir, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein? Ehrlich zu sein, Gott zu lieben, sich, ne, die Bibel zu lesen, Gemeinschaft zu haben, zu beten, was bedeutet das? Versteht ihr? Aber eigentlich ist ein Kind Gottes zu sein, das gehört dazu. Und niemand würde sagen, ja, ein Gentleman, das stimmt gar nicht, der ist nicht zuvorkommend. Doch, das stimmt. Deswegen haben wir alle diese Assoziation. Und beim Kind Gottes stimmt's auch. Versteht ihr? Aber es geht erstmal um was anderes. Okay. Habt ihr den Punkt verstanden? Dass es zwei Paar Schuhe sind. Okay. Wir haben von einem Erbe gesprochen. Das letzte Mal. Könnt ihr euch erinnern? Wir haben von einem Erbe gesprochen, in das Gott uns führt. Ja? Und wir haben diesen Vers gelesen. Solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich nichts von einem Knecht. Könnt ihr euch erinnern? Ja, Galater 4. Genau. Und jetzt schauen wir uns mal Vererbung an. Ich muss ein bisschen ausholen, damit dieser Punkt klar wird. Schauen wir uns Vererbung an. Wenn ich mich anschaue und meine Eltern anschaue, beispielsweise, die nicht mehr leben, aber ich habe sie gut in Erinnerung und ich habe ja Fotos. Und jeder von euch hat Eltern. Ja? Und jedem wird auffallen, dass wir bestimmte äußerliche Ähnlichkeiten haben und Merkmale, also zum Beispiel meine Arme, die habe ich von meiner Mama. Also meine Mama hatte dieselben Arme wie ich. Also bisschen, aber man sieht, man weiß das, ja? Oder meine Nase habe ich von meinem Papa, ja? Also der hatte dieselbe Nase, versteht ihr? Und meine Schwester und ich, wir haben denselben Mund. Das ist einfach so, oder ähnlich. Man erkennt diese Ähnlichkeit, kennt ihr das? Und auch im Charakterlichen ist es doch so halt irgendwie, dass man erkennt in der Vererbung, oh ja, da bin ich wie und wisse, und das ist Vererbung. Und vielleicht habt ihr in Biologie das gehabt, mit den Erbsen, und dann gibt es die 2 zu 1 und 3 zu 2 zu 1 zu 1 oder wie das auch immer ist, die Mendelschen Gesetze oder, ja? Und das ist Vererbung und das ist die natürliche Vererbung. Versteht ihr das? Okay. Und genau, okay. Jetzt ist das die natürliche Geburt, aber was bedeutet ein Kind Gottes zu sein? Was bedeutet ein Kind Gottes zu sein? Schlag mal mit mir auf Johannes Evangelium. Kapitel 1. Kapitel 1. Zwölf und 13. Lies mal einer vor, was da steht. Kada, lies mal vor.
Denen aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott.
Okay. Wir rehabilitieren die Hoffnung für alle heute, aber nicht in dem Punkt. Was hast du?
Ich habe gute Nachricht.
Erzähl.
Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, verliert das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt.
Mhm. Okay. Ich lese mal bei mir, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüt, also aus Blut, menschliche Vererbung, nicht aus dem Willen des Fleisches, also nicht aus eigener Anstrengung, auch nicht aus dem Willen des Mannes, also auch nicht durch menschliche Zeugung, so übersetzt es, sondern aus Gott geboren sind. Die aus Gott geboren sind. Was passiert ist? Was passiert ist, als du Jesus in dein Herz aufgenommen hast und ein Kind Gottes geworden ist und jeder, der das geworden ist und still wird und sich fragt, wir haben das mal gemacht, wie finde ich, in Anführungszeichen, finde ich den Heiligen Geist in mir, wo ist der, was macht er? Dann stell dir diese Frage, weil es steht geschrieben, der Geist gibt deinem Geist Zeugnis, unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. So, wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du dieses Zeugnis in dir, ja, und diesen Frieden, ja, ich bin ein Kind Gottes, ja, das bin ich. Das weißt du. Das weißt du. Das weißt du. Wenn du das nicht weißt, dann müssen wir uns unterhalten, ganz dringend, unbedingt. Wirklich, ganz wichtig, weil das muss nicht so bleiben. Und wenn, was da passiert ist, ist, dass Gott selbst dich neu geboren hat. Das bedeutet, ein Kind Gottes zu sein, heißt nicht, dass Gott uns adoptiert oder aufnimmt. Es gibt manche Lobpreislieder, die sagen, wir sind adoptiert. Das ist nicht wirklich richtig. Und es ist, dieser Unterschied ist deswegen wichtig, weil Gott uns von Neuem geboren hat. Jesus sagt ein paar Kapitel später zu Nikodemus, der ihn ganz viele theologische Fragen stellt, und er sagt, hey, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann kannst du das Reich Gottes gar nicht sehen. Du kannst nicht das Reich Gottes verstehen, du kannst Gott nicht sehen, du kannst nichts sehen, wenn du nicht von Neuem geboren wirst. Gott muss dir neues Leben schenken. Dein altes Leben ist gar nicht fähig, das wahrzunehmen. Und wisst ihr, wie wir hier sitzen, die meisten oder alle, ich kann ja nicht in die Herzen schauen, sind Kinder Gottes und sind damit von Neuem geboren. Aus Gott geboren. Aus Gott geboren. Aus Gott geboren. Eigentlich könnte ich hier jetzt Schluss machen und wir könnten uns einfach nur darüber Gedanken machen, was das heißt, bevor ich es zerrede. Weil wenn man sich überlegt, was das bedeutet, wir haben über Vererbung gesprochen, dass du Eigenschaften von deinen Eltern geerbt hast. Wisst ihr, heute spricht der Herr, 5. Mose, will euch Gott die Augen und uns, und ich schließe mich damit ein, die Augen öffnen, was damals passiert ist. Wir sind durchs Rote Meer durch, das ist die Taufe. Wer ist der Pharao? Der Herrschaftsbereich vom Pharao ist der Teufel, ist die Welt, ist unser altes Leben. Und wir sind raus in ein neues Leben rein, in ein verheißenes Land, um das Land in Besitz zu nehmen, in Erbe zu nehmen. Und Gott hat ein komplett neues, unglaublich übermenschliches Leben in jeden von uns gelegt. In jeden von uns, der dieses Zeugnis in sich hat, ja, ich bin Kind Gottes, ja, ja, ich bin Kind Gottes. Es ist zu groß, um das zu verstehen, wer du bist. Versteht ihr? Man sagt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, richtig? Ja. Merken wir, was Gott wirklich getan hat? Ich möchte, dass wir uns heute bewusst werden, wer wir sind. Wir sind nicht Gott, aber wir sind seine Kinder. Aber was heißt das? Was heißt das? Der Beginn ist, dass du nie mehr zweifeln musst, dass Gott dich liebt. Nie mehr. Nie mehr. Nie mehr. Nie mehr. Warum? Weil egal, was du für Erfahrungen gemacht hast mit Vaterschaft, mit deinem leiblichen Vater oder mit deiner Mutter oder mit Eltern, egal wie enttäuschend oder nicht enttäuschend, egal wie glücklich oder nicht glücklich das war, jeder hat dieses innere Empfinden, wie ein perfekter Vater ist. Warum? Versteht ihr, wie es sein sollte? Das hat jeder. Jeder. Es ist verschüttet, man ist vielleicht resigniert, man hat da Verletzungen und so weiter. Das kann sein. Aber tief innen drinnen ist dieser Funke noch, der weiß, wie das eigentlich sein sollte. Warum? Weil wir dazu geschaffen sind, das zu erleben. Warum? Weil es diesen Vater wirklich gibt. Und dieser Vater, warum kannst du dir seiner Liebe sicher sein? Warum ist das der Anfang von dem, dass du nie mehr zweifeln musst, dass Gott dich liebt? Warum? Weil jeder gute Vater seine Kinder nicht liebt oder nicht liebt aufgrund ihres Verhaltens, sondern einfach, weil es seine Kinder sind. Warum? Schau mal, ein Vater mit seinem neugeborenen Baby auf dem Arm. Wie viel Tolles oder Schlechtes hat dieses Baby schon gemacht? Wahrscheinlich, ganz objektiv gesehen, nicht wirklich angenehm ist, weil schreit den ganzen Tag, lässt die Eltern nicht schlafen halt, macht in die Windeln und will die ganze Zeit irgendwas halt und mit dem ruhigen Leben ist vorbei. Aber weißt du, allein wenn ich das so sage, das tritt es so ein bisschen mit Füßen, weil jeder Vater mit einem neugeborenen Kind wird sagen, ey, das ist das größte Glück dieser Erde. Versteht ihr? Und es kann sein, dass auch in deiner Familie das nicht so war. Aber tief drinnen weiß man, dass es so ist eigentlich. Und dass viel schief laufen kann, hier auf der Welt. Aber man weiß, dass das das Problem von Menschen ist. Nicht von dem, dass es eigentlich so ist. Und oft oder meistens, und ich würde sogar sagen in der Regel, ich habe das bei vielen Freunden erlebt, ist es so. So, wenn als Gott dich neu geboren hat, von neuem geboren hat, bist du sein Kind geworden. Und er liebt dich einfach, weil er dich liebt. Einfach, weil er ein Stück seiner selbst in dich gelegt hat. Weil du ein Stück von ihm bist. Weil er dich gezeugt hat. Das ist die Wahrheit. Der uns gezeugt hat, nicht aus vergänglichen Samen des Menschen, sondern aus unvergänglichen Samen, das ist Gottes Wort, steht geschrieben. Und der unvergängliche Samen, Gottes Wort, wer ist es? Jesus, das Wort Gottes. Jesus, Jesus. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern und Schwestern. Im Johannes 17 steht, mit der gleichen Liebe, mit der du mich geliebt hast, Vater, liebe ich sie. Der Anfang ist, dass wenn du verstehst, dass Gott dich geboren hat, dass du sein Kind bist, dann weißt du, dass egal, was du tust oder nicht tust, Gott dich niemals verwerfen wird, weil du sein Kind bist. Das heißt nicht, dass er manchmal nicht traurig ist über mein Verhalten oder über das von allen von uns. Und dass er nicht auch manchmal zornig ist, so wie jeder gute Vater, weil er ein Herz hat und weil er manches nicht für uns will. Und dass er sich nicht anderen mal einfach freut und sagt, oh, mein Sohn, ja. Aber wisst ihr, grundsätzlich, erstmal ist der Vater stolz auf jeden von euch. Warum? Weil ihr seine Kinder seid. Fertig. Damit ist es erledigt. Versteht ihr das? Und das muss tief sinken. Weil nur von da aus kannst du weitergehen. Nur von da aus kannst du weitergehen. Nur von da aus. Gott hat mich so ein bisschen, hat mich ganz arg ermutigt, so, na, das lasse ich weg. Ist gut, geht in eine ganz andere Richtung. Aber versteht ihr? Das ist das Wichtigste. Der Schlüssel zu Gottes Liebe ist nicht, weil Gott so gut ist und fünfe gerade sein lässt und ja, er ist ja Liebe und so. Doch, das stimmt, das ist so. Aber wisst ihr, Gott liebt uns, weil wir seine Kinder sind. Und er liebt alle Menschen. Das ist wahr, weil er Liebe ist. Versteht ihr? Aber es wird so diffus. Wenn ihr wisst, dass er euch liebt, weil ihr ein Stück von ihm seid, dann gibt es nie mehr einen Grund zu zweifeln. Nie mehr. Nie mehr. Nie mehr einen Grund, geknickt vor ihn zu kommen und zu sagen, versteht ihr? Wenn ich was ausgefressen habe, dann werde ich dementsprechend zu meinem Vater kommen. Aber wenn ich weiß, dass er mich liebt und nie verdammt, dann werde ich hinkommen, weil es ist der einzige Ort, an dem es wieder okay wird. Versteht ihr? Okay. Und dann aber geht es um Vererbung. Es geht darum, dass wir was geerbt haben. Und das ist seine Natur. Wenn im Natürlichen das so ist, dass wir Arme, Hände, Gesicht, Augen, Ohren, Mund und charakterlich von unseren alten Eltern was geerbt haben, so ist es geistlich genauso. Wenn wir Gottes Kinder geworden sind, so ist unser Erbe, was ist dann unser Erbe? Gottes Charakter. Wisst Gottes, ja, schaut euch Jesus an und dann wisst ihr was, dann weißt du, was dein Erbe ist. Wer du eigentlich bist, potenziell. Potenziell. Schau dir Jesus an und dann weißt du, wer du bist. Die er aber auserwählt hat als seine Kinder. Die hat er auch vorherbestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Römer 8, 29. Das ist dein Erbe. Und ich, kurzer Einschub, warum musste Maria Jungfrau sein? Warum, weißt du, diese Jungfrauengeschichte, also sagen ja manche liberale Theologen und so weiter halt, ja, das Wort kann man im Hebräischen, das habe ich in der Predigt gehört, das fand ich sehr lustig, ich übernehme das jetzt einfach mal und bringe den Joke auch. Sagen, ja, dieses hebräische Wort, halt, dieses griechische Wort mit von Jungfrau, das kann man auch junge Frau übersetzen. Ne? Ja, genau. Und Jungfrau, aber warum musste Maria eine Jungfrau sein? Versteht ihr, warum konnte nicht einfach, Gott kann doch dieses Kind segnen und Maria und Josef zeugen das Kind halt und dann segnet und macht daraus den Messias und Jesus. Hätte doch sein können, warum nicht? So, die Frage ist mit dieser jungen Frau, das stimmt, dass man das als junge Frau übersetzen kann, aber es steht in den Prophezeiungen in Hesekiel, eine Jungfrau wird ein Kind gebären. Wenn man das als junge Frau übersetzt halt, das ist eine tolle Prophetie. Eine junge Frau wird ein Kind, wird schwanger werden. Ganz, also es ist eine ganz tolle Prophetie halt irgendwie. Das ist, ja, das sind ja tolle Neuigkeiten. Ich sehe, du bist echt ein Gesalbter des Herrn. Eine junge Frau wird schwanger werden. Ja, toll. Und morgen wird es wieder hell. Also, das passiert jeden Tag und ist überhaupt nichts Besonderes. Aber warum? Ja, ja, genau. Ja, ja, muss man erstmal mitdenken. Das ist doch schön. Und warum? Warum musste Maria Jesus durch den Heiligen Geist empfangen? Warum? Weil, wisst ihr, die natürliche Vererbung von unseren Eltern und so weiter, die geht ja weiter. Versteht? Ich habe das letzte Mal von dem Erbe erzählt, das ich ausgeschlagen habe. Könnt ihr euch erinnern? Weil ich Schulden geerbt habe, richtig? Ja. Okay. Und das ist einfach so, wenn deine Eltern sterben und die haben Minus so und so auf ihrem Bankkonto, dann werden sie dir das vererben. Wenn mein Vater kein konsequenter Mann war, das war er nicht, dann kann er mir diese Konsequenz, hat er mir nicht beibringen können und hat mir sie praktisch nicht vererben können. Versteht ihr das? Wenn meine Mutter so und so, ich liebe meine, habe meine Eltern geliebt und ne, also ich könnte ganz viel Gutes sagen, was sie mir mitgegeben haben, darum geht es nicht. Aber was du nicht hast, kannst du nicht geben. Einfache Rechnung, oder? Was du nicht besitzt, kannst du nicht vererben. Ist doch klar, oder? Okay. Adam und Eva sind gefallen und sie hatten keine göttliche Natur mehr in sich und so haben wir dieses gefallene Erbe vererbt bekommen. Versteht ihr das? Es gibt keine Möglichkeit, mit Gott Gemeinschaft zu haben und es gibt auch keine Möglichkeit, Römer 3 sagt, wir alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Alle. Alle. Sag mal alle. 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 Keiner besser als der andere. Okay. Und wisst ihr, wenn Josef und Maria Jesus gezeugt hätten, dann wäre das alte Spiel weitergegangen. Es wäre genau weitergegangen, ohne dass der Heilige Geist, der Vater von Jesus ist, von Anfang an keine Erlösung. Es funktioniert nicht. Warum? Weil das ist einfach ein Gesetz, das Gott gegeben hat. Eins nach dem anderen, eins vererbt das andere und das Schlamassel geht immer und immer und immer und immer weiter. Versteht ihr? Und Gott macht einen Cut und macht eine neue Schöpfung im Geist. Und Jesus ist der Erste davon. Und wir werden eins damit durch Glauben. Indem wir überführt werden vom Heiligen Geist, von unserer Verlorenheit, dass es so ist, dass wir eine gefallene Natur haben. Jeder hat es auf die eine oder andere Weise erlebt und angenommen. Und sagen, Jesus, komm in mein Herz, ich brauche dich, weil ich schaff's nicht allein. Und Jesus kommt in dein Herz und was passiert? Du wirst neu geboren. So wie Jesus. So wie Jesus. Aus dem Geist geboren. Deswegen ist Gott dein Vater. Warum? Weil Gott ist Geist. Der Heilige Geist ist der Vater. Versteht ihr? Jesus ist der Vater. Das ist ja eins. Es sind drei, aber es ist eins. Über die Dreieinigkeit sprechen wir andermal. Versteht ihr das? So, aber jetzt, das war viel Theorie, versteht ihr? Aber wisst ihr, es ist Theorie, ist, dass das in dir drin ist. Dass du das bist. Dass wenn du sagst, ich bin ein Kind Gottes und hast dieses Zeugnis, dann bist du von Gott geboren. Genauso wie Jesus. Und du bist aus Ägypten raus. Aus dieser Vererbungsspirale, die niemals endet, weil Gott einen Cut gemacht hat. Und es zu Ende gebracht hat. Versteht ihr? Und in dir was lebt? Gott selbst. Und noch eine andere Frage. Was hat Jesus gegeben, als er hier auf der Erde war? Mit dem Höhepunkt am Kreuz. Was hat Jesus gegeben?
Sein Leben.
Sein Leben. Ja. Sich selbst, oder? Sich selbst. Sich. Sich. Hat er sein physisches Leben gelassen und hat gesagt, ah, ich bin eigentlich woanders und so? Nee. Sein ganzes Wesen. Sich selbst. Nicht nur sein Körper. Sein Leben, sein physisches Leben. Sich selbst. Seine Seele. Er hat sich trennen lassen vom Vater, richtig? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22, betete er am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat sich selbst gegeben. Warum? Damit wir ihn empfangen können. Steht geschrieben, er wurde arm, damit wir reich gemacht wurden. Er ist gestorben, damit wir leben. Da ist ein Tausch. Das nennt sich Stellvertretung. Und er hat es getan, damit du Gottes Kind werden kannst und damit du sein Bruder werden kannst. Und wenn ich meine Schwester und mich anschaue, dann sind da echt Ähnlichkeiten. Okay. Jetzt kannst du fragen, okay, also Punkt verstanden, oder? Punkt verstanden. Und eigentlich müssen wir innehalten unbedingt und uns fragen, was bedeutet das für mich? Weil das ist so groß, da kannst du dein ganzes Leben lang drüber nachdenken und wirst an kein Ende kommen. Das bedeutet, dass du potenziell bist wie Jesus. Dass in deinem Leben alles passieren kann, was bei Jesus passiert ist. Alles, 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 alles. Und wenn ich sage alles, meine ich alles. Weil da steht, die er berufen hat und auserwählt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Sohn, dem Bild seines Sohnes gleich zu werden, gleich gestaltet zu werden. Gleich gestaltet zu werden. Das ist unser Erbe, dem Bild des Sohnes gleichgestaltet zu werden. So wie Jesus zu werden. Ist das ein erstrebenswertes Ziel? Also, es ist irgendwie ein wenig verhalten. Okay. Und, na gut. Jetzt hat mich mal jemand gefragt, ja, aber ich habe gedacht, ich habe ja das Alte ausgezogen und warum sehe ich dann noch so wenig und irgendwie das Neue und wie und passiert es dann nicht automatisch und was und ich sehe so wenig und ich muss euch sagen halt so, Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr müßig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben, lernt von mir Sanftheit und Demut, also ich bin nicht immer sanft und ich bin nicht immer demütig. Aber Jesus war sanft und Jesus war demütig, oder? Und dann ist die Frage, also, ne, warum? Und was, wie mache ich das? Wichtig ist erstmal, dass wir wissen, dass du weißt halt, dass du ein Kind Gottes bist und dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Und wisst ihr, da greift das Bild mit dem Gentleman. Versteht ihr das? Ja, aber wenn das so ist, ein Gentleman ist doch, ja, das stimmt. Im Idealfall ja. Aber das Wort sagt erstmal was anderes. Es sagt was über eine Identität aus. Versteht ihr das? Okay. Bringt ihr das zusammen, die zwei Sachen? Genau. Aber jetzt ist die Frage, ja, aber wenn das nicht praktisch wird, und das hat was mit dieser Mündigkeit zu tun. Galater 4, ne? Haben wir gelesen. Solange ein Mensch unmündig ist, unterscheidet ihm nichts von einem Knecht oder von einem in der Welt, weil, obwohl er Herr über alles ist, das steht da, obwohl er, versteht ihr? Okay. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir in Mündigkeit rein, wie erleben wir das? Also das ist doch die Frage, wenn ich weiß, dass ich das bin, ich muss doch wissen, wer du bist halt, ein Kind Gottes und was das bedeutet, dass du zu Gott Vater sagen darfst. Überleg dir mal, was das bedeutet, zu deinem Vater zu gehen, wenn du ein gutes Verhältnis hast. Und wenn nicht, dann stell dir vor, dieses Funkchen vom Zeugnis, das du noch in dir hast, wie es sein sollte. Was es bedeutet, welches Vertrauen, welche Innigkeit das hat, wenn du sagst, Vater, hier bin ich, Papa. Abba heißt Papa eigentlich, nicht Herr Vater. Und man weiß, man ist ein Fleisch und Blut. Man ist eins. Man gehört zur selben Familie. Blut ist dicker als Wasser. Ne? Das musst du wissen. Und anhand oder auf der Basis von dieser Liebe, die Gott zu dir hat, weil du einfach aus ihm geboren bist, weil du ein Stück von ihm bist, will er dich jetzt reinführen, dass das hervorkommt, was du potenziell jetzt schon bist, so wie Jesus zu sein. Völlig. Glaub mir, wenn ich lese, wie Jesus war, wie er geredet hat, wie er gehandelt hat, was er getan hat, halt, dann gibt es nur einen Wunsch, halt, ich will auch so sein. Halt. Für mich. Ich will auch so sein. Halt. Die Ehebrecherin, könnt ihr euch erinnern? Verurteilt dich niemand. So eine Weisheit. Er wusste genau halt, dass die Pharisäer recht hatten. Es steht da geschrieben, dass eine Ehebrecherin gesteinigt werden musste. So eine Weisheit. Und er sagt, ja, ihr habt recht. Aber geht es darum, recht zu haben? Oder seid ihr Heuchler? Wenn, ne, der ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Merkt ihr das Herz? Das ist ohne Kompromisse. Und doch so eine Sanftheit. So eine Liebe. So eine Weisheit. So eine Kraft. So ein Mensch. So wie sich Gott einen Menschen gedacht hat. Merkt ihr das? Heil. Ganz heil. Es ist das Inbegriff, wie Gott am Anfang dachte, dass ein Mensch werden sollte. So schön. Und ich will da wieder hin, zurück. Und das ist Gottes Plan. Und die gute Nachricht ist, dass du das bist, potenziell. Du hast das. Da muss nichts dazukommen. Versteht ihr? Gott lässt seinen Geist in uns wohnen. Wir sind aus ihm geboren. Wir sind es schon. Aber solange wir unmündig in dem sind, unterscheidet uns erstmal noch nichts. Und ich habe Gott gebeten, weil es ist viel Theorie und es sind Dinge, die wir nicht sehen. Aber ich habe eine Last auf meinem Herzen, dass ich es irgendwie, und ich habe gebetet, dass ich es irgendwie euch ans Herz bringen kann. Dass es eure Herzen berührt und nicht so im Kopf. Versteht ihr? Und Gott ist gut. Und er ist jede vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Vater der Lichter, wo keine Veränderung ist, noch der Wechsel eines Schattens. Und Gott hat mir ein Bild gegeben. Zufällig am Ende des 5. Mose. Ganz zufällig. Weil Gott gut ist. Und weil es heißt, in ein Erbe reinzugehen, sich bewusst zu machen, dass ich ein Erbe habe. Und dieses Land einzunehmen. Seid ihr noch dabei? Könnt ihr noch? Ich sag's euch, das ist das Größte, was es gibt. Es gibt einen Psalm, kurzer Einschub. Ein Psalm, der betet prophetisch und er sagt, wer ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als dich selbst. Luther übersetzt Engel, aber das stimmt nicht. Im griechischen Text, im hebräischen Text steht El da. Und El ist von El Shaddai oder Elohim und es ist Gott. Wer wer ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn wenig geringer gemacht, nur ein wenig geringer gemacht als dich selbst. Für die, die es interessiert, ich kann es nachher raussuchen. Willst du den Fluss nicht brechen? Versteht ihr? Welche Würde, dass Gott sagt, das sind meine Kinder. Vielleicht, ich will nur, dass dieser Punkt klar ist. Sagt nie mehr, ja, ich bin Gottes Kind, ich bin Gottes Kind. Ich möchte, dass wir ab heute ein Bewusstsein haben, was es bedeutet, sein Kind zu sein. Welche Würde das ist. Was jeder von euch, der dieses Zeugnis in sich hat, trägt in sich. Wie kostbar es ist. Wie wertvoll. Wie unermesslich. Jeder von uns würde zustimmen, dass wenn Jesus als Mensch heute noch leben würde, dass er der wichtigste, also als Mensch, ne, so wie er gelebt hat, dass er der wichtigste Mensch auf dieser Welt wäre, richtig? Also jeder würde, also jeder, der irgendwie ein Herz hat für den Herrn halt, der würde sagen, ey, wenn Jesus immer noch als Mensch hier wäre oder wiederkommen würde, dann wäre er der wichtigste Mensch auf diesem ganzen Planeten, richtig? Jetzt überleg dir, wer du bist. Überleg dir, wer du bist. Seine kleine Schwester, sein kleiner Bruder. Überleg dir, welche Würde du hast, wer du bist, wie wichtig du bist. Wir reden über das Thema Demut. Es geht nicht darum zu sagen, ah, ich bin's. Das, wisst ihr? Weil Jesus hat es auch nicht gesagt. Er wusste, wer er ist. Und er hat, versteht ihr? Er wusste, er hat es gesagt. Er hat gesagt, ich bin es, mit dem du sprichst, halt, die Frau im Jakobsbrunnen. Ne, und so weiter. Er hat gesagt, dass er der Sohn Gottes ist, auch zu seinen Jüngern. Er wusste, wer er ist. Er ist nicht damit hausieren gegangen und irgendwie hat damit so ein Show-off gemacht oder so. Aber er wusste, wer er ist und aus dem raus konnte er sein, wie er ist. Versteht ihr? Nur aus dem konnte er mit der Würde und der Kraft und gegen all die Anfechtung selbst von seinen Jüngern konnte er sein. Und du musst auch wissen, wer du bist, welche Würde du hast. Weil du bist gesandt an Christi Stadt. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Johannes 17, letztes Gebet von Jesus für seine Jünger. Okay? Was heißt es, ein Kind Gottes zu sein? Denkt drüber nach. Es ist unvorstellbar. Okay? Gut. Wie werden wir mündig, damit wir das mehr und mehr, das hervorkommt? Oder? Kada, jetzt hoffe ich, ich habe nicht nachgeschaut, aber ich hoffe, jetzt rehabilitieren wir die Hoffnung für alle, okay? Schlag mal auf, braucht ihr nicht mit aufschlagen. 5. Mose, da waren wir. Nur 2 Kapitel oder 3 Kapitel später. Kapitel 32. Ich hoffe mal. Kapitel 32, Verse 10 und 11. Lies mal.
Er fand sie in der öden Wüste, wo nachts die wilden Tiere heulten. Er schloss sie fest in seine Arme, bewahrte sie wie seinen Augapfel. Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Der wirft sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf.
Das ist nicht schön. Können wir das nochmal langsam lesen? Das war gerade ein bisschen unruhig. Warte noch gerade. Die Frage war, wie kommen wir da rein? Wie wird es sichtbar? Wenn wir jetzt verstanden haben, zumindest so ein bisschen, wer wir sind, wie wird es sichtbar? Ja? Und was für eine Rolle hat der Vater dabei? Und ich habe gebetet, dass Gott mir irgendwas schenkt, dass es ans Herz geht, dass es nahe wird, irgendwas. Ne? Und das ist, was er gegeben hat. Und jetzt lese langsam.
Er fand sie in der öden Wüste, wo nachts die wilden Tiere heulten. Er schloss sie fest in seine Arme, bewahrte sie wie seinen Augapfel. Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Der wirft sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf.
Halleluja. Halleluja. Ist das nicht toll? Ihr Lieben, wir sind Küken. Aber stellt euch dieses Bild vor. Der Vater ist der Adler, der seine Jungen das Fliegen lehrt. Stellt euch das vor, das Bild ist tief. Es ist nicht so, ach ja, schön, die Vögel. Der Adler. Wo wohnen Adler?
Ganz weit oben.
Adler wohnen im Gebirge. Das heißt, das Nest. Ich meine nicht die Fältchen, die hier so rumflattern, sondern Adler. Es geht um Adler. Und die wohnen im Gebirge. Und das Nest vom Adler ist oben. Ganz weit oben. Man könnte sagen, im Himmel. Denn Freunde, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Woher wir den Sohn Gottes, Jesus Christus, erwarten. Wenn du ein Kind Gottes bist, dein Vater, sein Zuhause ist der Himmel und die Erde ist der Schemel für seine Füße. Wo ist dann dein Zuhause? Da, wo dein Papa ist. Und wo ist dein Papa? Im Himmel. Ihr Lieben, wenn du ein Adlerküken bist, wo ist dein Zuhause? Im Himmel. Dein Nest. Da, wo dein Vater, der Adlerpapa, auf dich wartet, der dich das Fliegen lehrt. Und dieses Nest ist da oben und dein Zuhause ist. Und was heißt es, dass es oben ist? Du schaust runter auf die Welt, nicht in Überheblichkeit, man könnte sagen runterschauen, aber mit Überblick, aus einer ganz anderen Perspektive. Merkt ihr das? Wir haben letztes Mal von Perspektivwechsel gesprochen, könnt ihr euch erinnern? Die Perspektive zu wechseln, das ist die Perspektive. Ihr seid Adlerküken. Und wir alle. Manche haben schon ein bisschen geflattert, manche sind sogar schon mal geflogen. Aber letztlich müssen wir immer ins Nest zurück. Und unsere Perspektive ist vom Himmel aus. Nicht von der Erde aus. Ja? Weil wir seine Kinder sind. Darf ich? Ich finde es so schön, wie die Hoffnung für alle das übersetzt. Und es ist in keiner so schön. Und deswegen rehabilitieren wir heute offiziell die Hoffnung für alle. Als wenn mein Urteil da irgendwie ins Gewicht fallen würde. Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Der seine Jungen fliegen lehrt, der sie lehrt, ihr Erbe anzutreten. So wie Jesus. Der sie lehrt, so zu sein wie Jesus, der sie lehrt, das, was in ihnen steckt, rauszulassen. Wenn der Frosties, Kellogg's Frosties, lassen ihn raus, den Tiger. Er lehrt sie das. Manche sind zu jung dafür. Der seine Jungen fliegen lehrt, wisst ihr, wie schön. Der seine Jungen fliegen lehrt, er wirft sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Stellt euch das vor. Stellt euch das vor. Du bist neu geboren worden, in der ersten Liebe vielleicht. Und Gott hat dich versorgt. Er kam immer wieder zu deinem Nest und hat dann die Fischchen und die Regenwürmer. Nee, die essen keine Regenwürmer. Ja, andere Vögel essen Regenwürmer. Aber die Fische gebracht und hat dich gefüttert. Und wisst ihr, die Kleinen, stellt es euch vor halt. Und ja, und es ist so schön. Das ist so, das ist Gottes Wort, Freunde. Das ist nicht meine Theologie. Das ist das, er ging mit ihnen um. Gott geht mit uns um. Wie ein Adler, der seine Küken fliegen lehrt. Und er kommt immer wieder und hat uns versorgt mit Essen, mit Liebe. Versteht ihr, wir haben ganz am Anfang. Und dann irgendwann schmeißt er uns aus dem Nest. Macht er voll Stress. Aber warum? Kennt ihr das? Auf einmal ist es so anstrengend und du merkst, du musst was machen oder irgendwas und es fällt dir unendlich schwer. Die Kater hat einmal Zeugnis gegeben, dass sie konsequent sein musste, halt mit Klassenkameraden, kannst du dich noch erinnern, und hat es hier unter Tränen erzählt. Und Halleluja. Und Gott hat gesagt, hey Kater, du weißt, dass das deine Schwachstelle ist. Und Menschenfurcht und so, aber breit deine Flügel aus und flieg, du bist mein Kind, ich lehre dich. Stimmt's oder stimmt's nicht? Passt es oder passt es nicht? Ich bin total manipulierend heute, Entschuldigung. Aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Und er lehrt uns fliegen. Er lernt uns im Glauben zu gehen. Versteht ihr? Und dann und manchmal ist das unbequem, oder? Also fordert uns auf einen Glaubensschritt raus und es wäre einfach schöner im Nest. Aber warum macht Gott es? Weil er sagt, du bist kein Nesthocker. Amen. Du bist kein Nesthocker, du bist ein Adler. Ja, aber Vater und so. Und dann ne, runter und wie ein Stein am Anfang, ja. Und dann der Adlerpapa und nimmt ihn mit. Ja? Und dann wieder zurück im Nest. Papa, ich wäre beinahe gestorben. Nein, wärst du nicht. Ich war ja da. Nein, bis wärst du nicht, weil ich war ja da. Dann sagt er, okay, aber du merkst ja langsam, dass es nichts für mich ist. Und so halt. Sagt er, doch, das ist was für dich. Du bist ein Adler. Ja, genau. Dann können wir das wieder machen. Dann können wir das wieder machen, vielleicht so in einem Monat. Nee, ich darf dich mal aus. Okay, Moment, vorbei. Nee, so ist Gott nicht. Versteht ihr? Er kennt uns doch. Aber wisst ihr, er lehrt uns. Und wenn wir fallen und wieder halt komisch waren zu anderen Menschen und wieder halt einen unreinen Blick gehabt haben oder wieder nicht im Glauben gehandelt haben und eine Schwierigkeit kam und wir haben Unglauben ausgesprochen halt oder wieder jemand war krank, ich muss dieses Thema natürlich gleich wieder bringen, wieder war jemand krank und dann sagen so, oh ja, hey, Gott tröste dich schon und so halt, anstatt mit Glauben aufzustehen und zu sagen, hey, das Himmelreich ist nahe gekommen, halt, ich bete für dich, darf ich für dich beten? Versteht ihr? Dann sagt, ist Gott da und er fängt uns auf. Und warum können wir uns seiner Liebe sicher sein? Weil wir seine Kinder sind. Weil wir seine Kinder sind. Welcher Adlervater würde sagen, ey, du hast es verbockt. Such dir eine Loserfamilie, weil aus dir wird nie was. Es gibt solche Väter auf der Welt und solche Mütter. Und Gott soll ihnen vergeben. Und ihre Kinder ihnen auch. Aber Gott ist nicht so. Gott sagt, du schaffst es. Ich glaube an dich. Du lernst fliegen. Warum? Weil du ein Adler bist. Und sonst nichts. Du bist ein Adler, du bist geboren zum Fliegen. Und kein Opossum. Genau. Ja, wie das letzte Mal. Versteht ihr? Passt zusammen. Du bist geboren, um fliegen zu lernen. Du bist geboren, wie nennt man Adler? Die Herrscher der Lüfte. Kinder, wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Ist ein anderes Thema. Dass wir berufen sind zu herrschen mit ihm, die aber, die an den Namen Gottes glauben, sind berufen zu herrschen im Leben durch Jesus Christus, Römer 5:5. Und egal, wo du stehst, ob du ein Küken bist und noch den Mund aufhältst und sagst, oder ob Gott dich schon aus dem Nest geschmissen hat und gesagt hat, versuch's doch. Wisst ihr, und dann kommt wieder dieses Beispiel mit dem Gentleman. Ne? Was ist die natürliche Nahrung von Adlern? Das ist Fische. Ja, oder kleine Tiere. Aber ich bleibe mal bei Fischen. Ja? Dann sagt er, sagen manche vielleicht, weißt du, es gibt fliegende Fische. Und es gibt manche fliegende Fische, die fliegen besser als ich, könnte ein Küken sagen. Versteht ihr das? Das sind manche Leute, die sagen, ja, weißt du, wenn ich die Christen so anschaue, da gibt es Leute, die glauben nicht an Gott und die führen ein besseres Leben. Versteht ihr das? Und es gibt's. Es gibt tatsächlich fliegende Fische, die können besser fliegen als manche Adlerküken. Richtig? Richtig. Aber wisst ihr, es gibt einen großen Unterschied. Das eine ist das, was man nach außen sieht und das andere ist eine Identität. Versteht ihr? Der fliegende Fisch, der kann aus dem Wasser raushüpfen und wieder ins Wasser rein, aber sein natürlicher Lebensraum ist das Wasser. Ist die Sünde. Das ist sein natürlicher Lebensraum. Solange bis ein Adler kommt und ihn rausholt. Und dann stirbt er. Das ist das Evangelium, Freunde. Dann stirbt er. Aber im Natürlichen stirbt er dann und landet im Bauch vom Adler. In unserem Fall, und da hinkt das Bild, wird dieser Fisch ein Adler. Ein Küken. Ein neues. Versteht ihr? Und du wechselst den Bereich. Damals war das Wasser dein Lebensbereich. Heute ist es die Luft. Du bist dazu geboren, von neuem geboren, Herrscher der Lüfte zu sein, mit deinem Vater zusammen, wo du ihn nicht mehr brauchen wirst. Du wirst ihn dein Leben lang brauchen und in Ewigkeit wirst du ihn am Schluss anbeten. Verstehst du? Aber heute will Gott dir sagen, wer du bist, geboren um zu fliegen, geboren zu werden wie er. Der Papa Adler. Und er lehrt dich. Und wenn du fällst, dann breitet er seine mächtigen Schwingen auf. Fliegt unter dich. Sagt, es ist doch mal gut gegangen. Ich war da. Ich war da. Ich war da. Ich bin da. Und wenn Gott Stress macht in deinem Leben, dann nicht, weil er dich ärgern will, sondern weil er sagt, ich liebe dich zu sehr, um deine Resignation hinzunehmen, dass du das niemals schaffen wirst. Weil selbst wenn du nicht an dich glaubst, ich glaube an dich. Und du wirst fliegen. Und das sage ich zu jedem heute hier. Und du wirst fliegen. Jule, du wirst fliegen. Ja. Halleluja. Sind das gute Nachrichten? Amen. Jawohl. Wie lernen wir vom Adler, vom Großen? Wie lernen wir vom Vater? Wie lernt ein Küken das Fliegen? Learning by doing. Das ist schon mal gut. Das stimmt. Aber wie noch? Weißt du, das Küken sitzt im Nest, genießt die Aussicht, die Perspektive, ja? Und sieht den Vater seine Kreise ziehen. Sieht, wie er fliegt. Sieht, wie er seine Schwingen macht. Übrigens, das Bild ist noch viel tiefer. Ich könnte das Bild nicht verlassen und noch eine Stunde reden. Das erspare ich euch. Denkt selber drüber nach. Warum ist das eine Wasser und das andere die Luft? Warum ist dieses Bild so gut, dass unser Lebensbereich die Luft ist? Ja, was ist denn die Luft? Was trägt denn den Adler? Was ist denn der Wind? Ruach auf Hebräisch, der Heilige Geist. Jesus ist getauft worden mit dem Heiligen Geist. Was hat ihn getragen in seinem Dienst? Wann ging sein Dienst los, als er mit Heiligen Geist erfüllt wurde? Das hat ihn getragen, weil der Heilige Geist ist die Anwesenheit Gottes. Wir haben das gesagt, ohne die Anwesenheit Gottes in unserem Herzen, in unserer Mitte, ist sinnlos. Du kannst machen, was du willst. Du kannst ein fliegender Fisch sein. Aber deine Identität ist, ein Adler zu sein. Und der wird getragen vom Heiligen Geist. Das hält dich oben. Nichts sonst. Manchmal schlägt er mit den Flügeln, manchmal ist es auch anstrengend, manchmal kommt es auch ein Luftloch. So. Aber eigentlich, ein Adler segelt. Er lässt sich treiben. Nicht treiben, das ist falsch, weil im Leben, wir sollen uns nicht treiben lassen. Wir haben ein Ziel. Und wir, ne? Aber es benutzt die Thermik. Was sagt Jesus? Ich kann nichts aus mir selber raus tun. Ich sehe, was ich den Vater tun sehe und dasselbe mache auch ich. Der Heilige Geist führt ihn. Was haben die Apostel gemacht? Wir wollten nach Asien, aber der Geist ließ es nicht zu. Deswegen sind wir nach Mazedonien. Zum Beispiel. Zwei, die mir jetzt gerade zum Ohren fallen. Okay, und das Küken lernt Learning by Doing. Glaubensschritte machen. Wisse, wer du bist und wozu du berufen bist. Und dass das, was dazu notwendig ist, in dir ist. Jetzt schon. Dass du Gottes Kind bist und dass dein Erbe ist. Deine Vererbung. Dass du das in dir hast. Durch Zuschauen. Lies, wenn du wissen willst, was dein Erbe ist, lies, was Jesus getan hat, wie er war und was er gemacht hat, was er gesagt hat, wie er war. Geh tief in das Wort rein und schau, wie Jesus war und dann weißt du, wer du potenziell bist. Den aber, die er auserwählt und berufen hat, der hat er auch vorherbestimmt. Dem Bild des Sohnes gleichgestaltet zu werden. Römer 8, 29. Freunde, ich sag's euch. Okay. Und schönes Bild, ne? Das ist auch Gottes Wort. Und dann das Letzte, bevor ich zum Schluss komme. Dann lernst du fliegen und du gehst auf Beute. auf Beutezug. Das machen Adler. Adler gehen auf Beutezug. Und was machen Adler? Sie fischen. Sie fischen. Sie fischen. Sie fangen Fische. Verlasst alles. Ab heute werde ich euch zu Menschenfischern machen. Das ist tiefer, als ich dachte. Mir auch gerade das aufgefallen. Und sie fischen. Versteht ihr? Und Jesus sagt, Johannes 17, wieder, letzte Gebet für die Jünger, sagt er, Vater, ich bitte sie nicht, dass du sie aus der Welt rausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Denn sie sind nicht von dieser Welt. Ihr Zuhause ist nicht mehr im Wasser, sondern im Nest, oben im Himmel, in den hohen Regionen, bei Gott, bei dem Vater, bei dem Adlerpapa. Ja? Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt rausnimmst, sondern dass du sie vom Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt. Sie sind, ihr seid in der Welt, aber nicht von ihr. Ihr seid keine Söhne Adams mehr. Ihr seid Söhne und Töchter Gottes. Das seid ihr. Mit allem, was dazugehört. Ja, es kommt noch nicht raus und ja, es gibt Fische, die fliegen besser als weiß ich alles. Aber die Identität macht gar nichts aus. Macht es gar nichts aus. Gott sagt dich, du wirst fliegen. Verstehst du? Okay. Und dann gehst du auf Beutezug und du wirst in Berührung kommen mit Wasser, mit deinem alten Lebensraum. Du wirst in Berührung kommen mit Unglauben, Unreinheit, mit Lästerung, mit falschen Begierden, mit Ablehnung, mit Entmutigung, mit Leuten, die dir sagen, ja, träum weiter, mit... Du wirst dem begegnen. Ein Adler wird nass werden. Hundertprozentig. Das gehört dazu. Gott weiß das. Und Gott verdammt dich nicht dafür, weil wo gehobelt werden? Fallenspäne. Das ist normal. Der Lieblingsjünger von Jesus hat gesagt, der sagt unter euch, dass er ohne Sünde ist. Der ist ein Lügner. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Ihr werdet nass werden. Das wird passieren. Ich will das über niemand aussprechen und wir sollen es vermeiden, aber wir werden, weil wir sind Menschen und versteht ihr, das ist normal. Aber der Punkt ist, ab heute gibt es keinen Zweifel mehr an Gottes Liebe. Warum? Weil wir seine Kinder sind und wo trocknet der Adler seine Federn, damit der Wind ihn wieder tragen kann? Im Nest. Im Himmel. Wo sein Zuhause ist. Immer. Und dahin müssen wir zurück, immer wieder, Freunde. Und ich sage nicht, dass es für einen Adler nicht gefährlich ist, zu viel am Wasser zu sein. Versteht ihr? Weil wenn ein großer Fisch kommt und den Adler ins Wasser zieht, dann kann es gefährlich werden. Versteht ihr? Das ist nicht undangerous und ein Adler kann nicht schwimmen. Es ist nicht mehr sein Lebensraum. Da lauert auch der Tod. Aber wisst ihr, ein Adler ist der Herrscher der Lüfte. Und der lässt es nicht so schnell zu. Der weiß, was er machen kann und was nicht. Und er weiß, wo sein Zuhause ist. Und welche Perspektive er hat. Ja. Okay. Wer seid ihr? Gottes geliebte Kinder. Gottes geliebte Kinder. Wer das Zeugnis in sich hat. Gottes geliebte Kinder. Die dazu geboren sind, zu werden wie Jesus. Und wie ein Adler zu fliegen, der zu Hause im Himmel ist. Die geliebt sind aufgrund von dem, dass Gott selbst sie geboren hat. Ich möchte, dass ihr erhobenen Hauptes heute hier rausgeht und wisst, wer ihr seid. Was euch Gott für eine Würde gegeben hat. Und sagt, ja Vater, ich will fliegen lernen, weil es wäre total bescheuert, im Nest sitzen zu bleiben. Zum Abschluss. gute Nachricht. Lest mal 5. Mose, wir bleiben bei 5. Mose 32. Natürlich gibt es auch einen Schlussvers, weil Gott gut ist. Auch aus 5. Mose 32.
Das gibt es bei Bibel nicht. Da fehlt irgendwie die Hälfte.
Ja, ja, die sind komisch. Gebe ich zu. Darf ich? Ich lese. Am 5. Mose 32. Achtung. Das ist der Schluss. Das Wort des Herrn ist kein leeres Wort. Es ist euer Leben. Wenn ihr ihm folgt, werdet ihr lange in dem Land leben können, das ihr jetzt in Besitz nehmt. Das ist für euch. Das sagt Gott zu euch. Ich lese nochmal. Das Wort des Herrn, Gottes Wort, was wir heute Abend gehört haben, das Wort des Herrn ist kein leeres Wort. Es ist euer Leben. Das ist euer Leben. Wenn ihr ihm folgt, werdet ihr lange in dem Land leben können, das ihr jetzt in Besitz nehmt. Euer Erbe. In Jesu Namen. Halleluja. Amen.